Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe diese Tage als extrem stressig. Es ist irre, man macht das Fernsehen an, man will was Schönes gucken und was kommt? Nachrichten von so einer Konferenz in München. Du hörst diese Sachen, jene Sachen. Du kriegst jede Menge Informationen zum Ukraine-Krieg. Du hörst vielleicht, dass sich Nordkorea irgendwo einmischt, die Chinesen auch noch. Dann kommt die Klimakrise und dann eventuell dem einen oder anderen kommt es noch ganz heiß mit dem Heizungsgesetz. Dann die Terroranschläge. Es ist Chaos ohne Ende. Und Afrika und Asien klammert man ja dabei weitestgehend noch aus. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch privat auch so ein bisschen Chaos noch. Soll ja auch irgendwo vorkommen, dass nicht nur das Weltgeschehen in dein Leben hineinkommt, sondern auch das Chaos von rechts und links. Ein Stress in der Familie. Ich war jetzt auf einer Konferenz, da hat der Tontechniker zum ersten Mal ein Riesenkompliment gekriegt. Da wurde nämlich aus dem Saal gerufen, es ist zu leise. Da ging der Redner direkt mal zum Tontechniker hin und sagt, du hast deinen Segen schon mitbekommen. Normalerweise kriegst du immer nur die Beschwerden, es ist zu laut. Aber so haben wir das Chaos, egal wo wir hingucken. Und ich dachte, naja, das wird immer schlimmer, bis ich dann mal so ein bisschen in meine Vergangenheit hineingekommen bin. Und habe mal so ein bisschen zurückgeguckt in mein Leben, welches Chaos ich alles schon überlebt habe, das ich hier sehe. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir in der Schule während der Kuba-Krise noch gelernt haben, wie wir uns ganz plötzlich unter die Bänke, unter das Fenster verstecken können, falls eine Atombombe kommt, dass wir weniger Strahlung mitkriegen. Wir haben diese Übung in der Schule gemacht. Habe ich nicht viel was von mitbehalten, aber das ist so hängen geblieben. Ich sage, welches Chaos. Ich kann mich an die Ölkrise erinnern, wo ich mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren bin. Wer war da mit dabei? Wer kann sich an die Ölkrise noch erinnern? Na, einige sind wenigstens in meinem Alter, so ein bisschen noch jünger, nicht? Ich kann mich daran erinnern, dass 1974 noch ein Bürgerkrieg in Portugal tobte. Unmittelbar in unserem Urlaubsziel. Ich kann mich daran erinnern, als 1980 das große Waldsterben ein Problem war, wo Kalk gestreut wurde ohne Ende. Ich kann mich noch daran erinnern an den Irakkrieg 1980 bis 88. 8 Jahre lang Krieg. Eigentlich gar nicht so weit, 2 Flugstunden von uns entfernt. Ich kann mich noch erinnern an den zweiten Golfkrieg 1990 bis 91, als ich die Bilder dann live im Fernsehen gesehen habe. Da wurde das ja modern, den Krieg auch wirklich live zu präsentieren. Ich kann mich an den Balkankrieg 1992 erinnern, direkt vor unserer Haustür, als Menschen niedergemetzelt worden sind. Ich kann mich auch daran erinnern an den Fall der Mauer und an den Auszug der Russen aus der Vorstadt von Berlin. Ich kann mich daran erinnern in der neuen Zeit, dass wenn ich im Stau stand, weil sich einige angeklebt hatten, ich kann mich daran erinnern an die Griechenland-Pleite, an Argentinien-Pleite, an den Staatsbankrott und an die vielen Kriege, die ich tagtäglich geliefert bekam aus Afrika. Also scheinbar ist das Chaos nicht größer geworden, sondern es war schon immer da. Nur wir kriegen das wesentlich massiver alles in unser Wohnzimmer geliefert. Und das macht mich manchmal ganz unruhig. Und so in der Vorbereitung habe ich dann so ein bisschen geguckt, es macht sich ja immer gut, wenn man entsprechend Bonhoeffer zitieren kann, habe ich mal gelernt. Und da habe ich mal so einige Zitate von Bonhoeffer mir angesehen und er sagte, irdische Besitztümer blenden unsere Augen und gaukeln uns vor, dass sie Sicherheit und Freiheit von Ängsten bieten können. Und doch sind sie die ganze Zeit die Quelle der Angst. Wer hat heute seine Haustür abgeschlossen? Naja, hoffentlich hast du den Schlüssel nicht drinnen gelassen oder den verloren. Versteht ihr? Ja, und dann stellen wir fest, kaum habe ich Besitz, schon muss ich das alles abschließen. Es ist gar nicht so einfach, in dieser Zeit frei von irgendwelchen Ängsten zu sein. Und ich dachte mir, wenn ich ein bisschen reingucken will, Herr Jesus, wie ist das denn bei dir? Du bist doch derjenige, der eigentlich eine Antwort auf alle Lebensfragen haben soll. Man lernt das ja im Kindergottesdienst, wenn eine Frage kommt, wer kann am höchsten springen, dann kommt die Antwort Jesus. Egal, welche Frage du stellst, es kommt immer Jesus. Und ich habe gedacht, ich will mit euch kurz in die Jesuszeit hineingehen und dann gucken, welche Jesus-Antworten da sind. Und drei klassische Antworten möchte ich daraus arbeiten. Aber zunächst mal ein Sprung in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Wenn wir meinen, wir haben schon Chaos, lies mal ein bisschen, was die Geschichtsschreiber über das Chaos zur Zeit Jesu geschrieben haben. Da waren die Römer als Besatzungsmacht. Die waren ziemlich klar, ein falsches Wort und der Kopf rollte. Dann gab es die ganzen Frommen, die massiv aufgestanden sind, einmal gehen eines der über 600 Gebote verstoßen und du wurdest abgekanzelt. Es gab Willkür an jeder Ecke. Es gab Partisanenkriege, die Zeloten, wenn man den Fachausdruck gebrauchen will. Und es gab unendlich viel Armut. Einige waren reich, die konnten sich arrangieren. Und es gab die Steuergesetze, das ist wie zur Zeit von Trump. Zur Zeit Jesu wurden die Steuergesetze, die Zolleinnehmer wurden eingeführt und die waren besonders beliebt im Volk. Es gab ganz große Verunsicherung, wo geht das hin? Und ein harter Kern, der hatte wirklich die Erwartung, jetzt kommt der starke Mann, den nannten die Messias, den hatte Daniel schon vor über 400 Jahren vorhergesagt und der wird alles richten. Das heißt Römer raus, gleiches Essen für alle, Sozialismus pur, wir sind alle gleich und haben alle das gleiche Eigenheim, wir sind alle normal unterwegs, endlich der Messias kommt. Das war die Erwartung, dass das Königreich Gottes sich anbricht, dass das Königreich Gottes anbricht und man hatte vom Propheten Daniel eigentlich auch eine gute Zeitansage, dass das zur Zeit des Römerreichs passieren könnte. Da brannte also die religiöse Luft. Und in diese Phase hinein kommt der Herr Jesus mit der Botschaft direkt am Anfang und sagt, dieses Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann fängt er an, die Kranken zu heilen, er fängt an, Dämonen auszutreiben. Das war spektakulär. Du hattest nicht 4 Monate zu warten, bis du einen Arzttermin bekommen hast für irgendein CT, sondern du bist zu Jesus gegangen und zack, der hat dich geheilt. Du musstest eigentlich nur einige Kilometer wandern. Ja, das, so brannte die Luft. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Nebenbei, wir werden heute noch beten, wer krank ist. Und wollen wir sehen, ob der Herr Jesus ein Wunder tut. Vielleicht sparst du dir dann eine CT-Untersuchung. Nee, du wirst sie wahrnehmen, um zu bestätigen, dass es alles vorbei ist. Kleine Klammer, ich habe das ja mal erzählt. Unser erster Sohn, der wurde mit Wasserkopf geboren. Das war ziemlich dramatisch. Wir hatten uns auf dieses Kind gefreut und dann sagten wir, ach, der sieht aber süß aus, aber ein bisschen großen Kopf hat er ja. Und warum sind die Augen immer so nach unten? So, und dann haben wir angefangen, eine Untersuchung anzuschieben und dann sagten sie, ja, der ist Wasserkopf, der muss operiert werden, im Hirn ist Wasserflüssigkeit, die muss abgeführt werden. Das war tragisch. Und dann fängst du an zu beten und sagst, Herr Jesus, wie kannst du mir das zulassen? Ja, ich folge dir nach und dann sowas. Bis dann der Punkt kam, wo ich sagte, okay, Herr Jesus, behindertes Kind, ich nehme das auch. Was sagt eigentlich Gott, was normal ist oder was nicht normal ist? So, und dann haben wir ihn zur Untersuchung gebracht. Und damals gab es das erste Gerät hier in Berlin, das das Gehirn so schichtweise so untersucht, damit man genau wusste, wo die Kanüle hingelegt werden soll. Und jedes Mal, wenn Marianne, ich war ja immer aktiv, ja, ich war ja nie dabei, aber Marianne schleppte ihn ins Krankenhaus. Und jedes Mal, wenn die da hinkam, ging das Maschinchen kaputt. Ich glaube, wir waren 3-mal oder 4-mal waren wir da. Und das Blöde war immer, da musste er immer ruhig gestellt werden. War ja so ein Wippelbocki, nicht? Dann lag er dann da. Und danach, wenn die Medikamente nachließen, dann ist er dann einen halben Tag richtig besoffen durch die Gegend gelaufen. War ganz grässlich. Und dann kam der letzte Tag, da musste ich dann auch nochmal mit hin und die OP war schon unterzeichnet. Er sitzt in der Röhre drin, dann kommt ein Weißkittel, dann kommt noch ein Weißkittel und jetzt kriegte ich langsam Panik. Ich dachte, was ist denn jetzt? Und dann stehen die schließlich vor uns und sagen, tut uns leid, wir können die OP nicht machen, wir finden nichts mehr. Würden Sie Ihr Kind für Forschungszwecke zur Verfügung stellen? Haben wir dann gemacht. Und heute ist der Kerl über 40 Jahre und wie gesagt, wenn der zuschlägt, da habe ich keine Chance. Also verstehen wir, das war die Zeit, man ging zu Jesus, wenn man wirklich Heilung brauchte. Da ist uns ganz viel verloren gegangen. Sicher, Gott hat auch hier in der westlichen Welt uns ganz viel Heilungsgaben und viele Ärzte gegeben. Wunderbar, dass wir sie haben dürfen. Und in diese Zeit hinein kommen die Leute eines Tages zu Jesus und er hört eine Bergpredigt und alles Gute und Schöne. Und das dauerte lang. Jesus hat ja nicht nur 45 Minuten gepredigt. Und dann hatten die Hunger und Jesus verteilt ganz wenige Brote und Fische und es steht geschrieben, und 5000 Leute und alle wurden satt. Das war was. Und dann sind die Leute hinterher hergelaufen. Und jetzt komme ich zu unserem Text, wo ich eigentlich hin will. Jesus hält ihn nämlich dann, als sie ihm nachgelaufen sind, weil sie gesehen haben, wie er das Brot vermehrt hatte. Er hat ja nicht gesagt, du großer Gott, der du im Himmel bist, jetzt musst du das Brot endlich vermehren. Die siehst, die Leute haben so viel Hunger, das ist ganz schrecklich. Er hat nicht so ein Gebet gebetet, sondern er hat das Brot genommen und hatte gedankt und hat es verteilt. Dankbarkeit, ein Schlüssel für die Wunder Gottes. Und das hatten die Leute gesehen. Und weil sie die Dankbarkeit gesehen haben, laufen die ihm nach. Und dann fängt er an, über die Hoffnungsverse zu reden. Es gibt diverse Hoffnungsverse, die alle damit anfangen, ich bin. Vor 14 Tagen habe ich bin die Auferstehung und das Leben, habe ich dazu was gesagt. Und jetzt, heute möchte ich drüber reden, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das kommt in Johannes 6, dreimal wiederholt er das in unterschiedlichem Zusammenhang. Und diese Verse ohne die theologischen Zwischentöne, die könnt ihr nochmal nachlesen, möchte ich mit euch heute ein bisschen buchstabieren. Einmal sagt er in 6,35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemand niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt, und doch nicht glaubt. In Vers 48, nochmal, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Und dann legt er in Vers 51 nochmal nach, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde in meinem Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hier wird schon schwierig mit dem Verstehen, das Ganze. Deswegen will ich vier Statements vom Herrn Jesus will ich rausarbeiten. Das erste Statement, was er sagt, gehen Einsamkeit und Hilflosigkeit. Das steckt einfach in dem Wort Ich bin drin. Ich glaube, habe ich das letzte Mal hier auch nochmal erklärt. Das kommt zum ersten Mal vor, wie Mose den brennenden Dornbusch sieht und drauf zugeht und dann der Dialog mit Gott dann beginnt und Mose ihn dann schließlich fragt, wer bist du, wie heißt du? Heißt du Karl, heißt du Ludwig, heißt du Birol, heißt du Paul? Wie heißt du eigentlich? Und dann kommt einfach, ich heiße, ich bin. Und heute würde man übersetzen, modern, ich bin derjenige, der damals war, der heute ist und der in Ewigkeit bleiben wird. Und dieser Ich Bin sagt, ich habe das Elend, diese Verwirrung, dieses Chaos, diese Bedrückung meines Volkes gesehen. Ich bin eins mit ihnen geworden. Ich bin herabgestiegen vom Himmel. Ich bin so ganz anders wie alle anderen Götter, wo man hochschauen muss. Ich komme zu euch herab. Das war das Bild, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ich bin. Er sagt, ich bin der Gott, der heruntergekommen ist zu dir, der dich in deinem Chaos, in deinem Krankheitssorgen, in deinen Sorgen um die Wahl, die jetzt kommt, wo du nicht genau weißt, was passiert. Die Politiker sind irgendwie arm dran diesmal, wa? Ich möchte jetzt kein Politiker sein, weil jeder, der kommt, zieht die Arschkarte. Die haben nur Probleme an der Hacke. Ich frage mich, warum die sich alle noch darum bewerben. Und dann noch mit jeden Mengen komischen Thesen. Es gibt ja keiner, der mehr lügt. Also die übertreffen sich alle. Ich erwarte das Schlaraffenland vom Wahlsieg. Die haben nur Probleme. Und ein Problem größer wie das andere. Und mitten in den Problemen stehen wir. Und wir fragen uns, wen sollen wir jetzt wählen? Heißer Tipp, Wahlempfehlung. Bete. Und dann kreuzt das Richtige an, weil ich lese, dass alle Obrigkeit von Gott gesetzt wird. Und wir werden die Regierung kriegen, die wir verdient haben in unserem Volk, die Gott uns zumutet. Das ist spannend, das ist wirklich spannend. Seht ihr die Wahlplakate vor euren Augen? Die Amish Bibel in den USA sagen, wir gehen nie wählen, aber wir beten. Das steht in der Bibel, man soll für die Obrigkeit beten. Ihr geht alle wählen, sage ich mal, und ihr macht das Kreuz schon an der richtigen Stelle. Zur Freude und zur Ehre Gottes. Interessant, nicht? Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Jesus kommt runter, mitten in dieses ganze Chaos und sagt, egal wie ihr wählt, ich bin schon da. Und das ist eine enorme Hoffnung, die gibt, weil es ist die Sache, ich bin der Gott, der dich sieht. In meinen ganzen Ängsten, in meiner ganzen Sorghaftigkeit, in meinem Elend, ich bin derjenige, der dich sieht. Und dann macht er sich auf und dann wird es ganz praktisch an dieser Stelle. Er macht sich auf, er wirft die Römer nicht raus. Er schafft kein Schlaraffenland, sondern er sagt, ich fange an mit deinem Inneren, dass das heil wird. Das Reich Gottes fängt immer von innen an, es kommt nie von außen. Verlass dich nicht auf die Politik, die von außen kommt. Verlass dich auf das Reich Gottes, das von innen nach außen wirkt. Ganz wichtig, da müssten wir noch mehr drüber reden, aber ich will euch ja nicht langweilen. Gegen Einsamkeit und Hilflosigkeit kommt er. Und die Frommen damals, die hatten sofort ein Bild dafür auch. Sie kannten die Geschichte von dem großen Propheten Elia. Das war ein Glaubensheld ohne Ende. Und irgendwann wurde er von der Problematik seiner Zeit so eingeholt, dass er sich in die Wüste legte und sagt, jetzt will ich sterben. Besser, ich bin nicht mehr da. Oder vielleicht hat der ein oder andere auf dem Friedhof bei der Beerdigung gesagt, ach, Leni hat es hinter sich, die muss das Chaos nicht mehr überblicken. Aber da liegt dieser Elia da. Er ist so fertig mit dem Leben. Er hat Angst ohne Ende. Er ist hilflos. Er ist gefrustet ohne Ende. Er ist in eine tiefe Depression gefallen. Wie man das schaffen kann, auch als frommer Mensch. Und da kommt Gott und schickt einen Engel und sagt, hey, steh auf und iss. Wir haben Brote fertig für dich gemacht. Steht er auf und isst und sagt, danke. Gelobt sei der Herr für Speis und Trank und legt sich wieder hin und sagt, ich mache den christlichen Selbstmord her, nimm meinen Geist von mir. Das kann uns alle passieren, mitten im Chaos dieser Zeit. Und da sagt Jesus, ich bin da, ich sieh dich, wie du in der Wüste liegst und Angst hast und hilflos bist ohne Ende. Ich komme zu dir, ich sehe dich. Das ist das erste Statement. Und ihr müsst die Elia-Geschichte weiterlesen. Der musste dreimal wiederholen, bevor er endlich dahin kam. Es ist absolut stark. Oder wenn dir Elia nicht langt, dann vielleicht Psalm 34 lesen, wo steht, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus allen meinen Ängsten rettete er mich, weil er mich sieht. Wenn du heute nichts anders behältst, als außer, dass er sagt, ich bin der, der dich sieht, dann hast du eine ganze Menge mitbekommen aus diesem Gottesdienst. Das ist absolut stark. Aber er kommt noch ein zweites Statement. Geh in Angst und Hilflosigkeit. Ich bin der Gott, der dich versorgt. Jesus aber sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wir hatten unsere beiden Enkelkinder diese Tage bei uns zu Hause, die kleinen Flitzpiepen. Und dann war die ewige Frage, die mich als Opa genervt hat, ohne Ende. Was möchtest du denn essen? Ich möchte gerne eine Paula. So ein kleiner Pudding, ja. Ich möchte lieber ein Würstchen. Ich möchte lieber Brokkoli. Und nachher bleibt alles so stückchenweise am Tisch liegen, überall mal reingebissen. Bei uns war das noch so, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So bin ich groß geworden. Das darf ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich würde die ganze Erziehung meiner Tochter ruinieren. Da muss ich mir als Opa auf die Zunge beißen und sagen, okay, das ist heute alles ein bisschen anders. Hier wächst Generation Y an. Nicht nur Z, sondern Y ist jetzt dran. Da gucke ich dann hin und dann denke ich mir, hey, wo sind wir? Glauben wir, dass Gott uns richtig versorgt in dieser Zeit? Spielen wir das doch mal durch. Die Wirtschaftskrise knallt jetzt richtig durch und wir finden uns in den 20er Jahren wieder in der Gemeinde im Osten Friedrichshain. Da gibt's nämlich Buchdokumente drüber, wie das damals gewesen ist. Da gab's kein Essen mehr zu kaufen. Kühlschränke musste man draußen lagern, bei den Temperaturen ging's ja. Und dann ist die Gemeinde dort, eine Stadtmissionsgemeinde, auf eine gute Idee gekommen. Es gab auch keine Heizung mehr zu Hause. Es war alles kalt ohne Ende. Man hatte nicht genug zu essen. Es war tragisch ohne Ende. Was hat die Gemeinde gemacht? Die hat gesagt, wir treffen uns täglich. Der eine brachte eine Brikette mit, der andere brachte ein paar Kartoffeln mit, der andere das, was er als Gemüse hatte. Und dann wurde alles zusammengelegt. Man hatte einen warmen Raum und man hat das Essen geteilt. Und ich will euch das sagen, wenn ihr das nachlest, von Schnebel in seinem Buch, das ist spannend zu lesen. Er sagt, welches Maß an Dankbarkeit in dieser kleinen Runde da war. Das war anders, was wollen wir denn essen? Sondern da kam dieses Brot des Lebens von innen heraus, das mit dem Wort Dankbarkeit zu vermitteln ist. Wenn das Gemeinde Jesu Christi, wenn das die Christen nicht lernen, dann werden sie über egal welche politische Kraft an die Macht kommen, in der nächsten Zeit ganz viel Stöhnen und ganz viel Ärgernis weitergeben. Klar kann man alles in unserer Demokratie, gelobt sei der Herr dafür, kritisieren und kann sagen, ich möchte das erstens, zweitens haben. Aber wenn du kein Herz mehr der Dankbarkeit entwickelt hast, wenn du nicht dankbar bist, und hast eine Suppe, ich sag mal so, Schildkrötensuppe geht ja jetzt gar nicht, welche, ich weiß nicht. So, du hast irgendwie eine ganz tolle Suppe von einem 25-Sternen-Koch gekocht. Und du probierst und sagst, eventuell fehlt da noch eine Prise Maggi. Nein, eine Prise Petersilie. Wisst du, wenn du nicht dankbar bist, schmeckt die beste Suppe nicht. Du findest immer ein Haar in der Suppe. Aber wenn du dankbar bist, kannst du durch eine Krise gehen, weil das Wort des Lebens innen hineingekommen ist und hat was Neues gebracht. Das ist, was der Herr Jesus sagt, was sie bei der Verteilung der 5000 Brote gelernt haben. Sie sind ihm nachgegangen, weil sie ihn bei der Danksagung gesehen haben. So verheißt es die Schrift. Eine große Frage an die Zuhörerschaft. Wie viel Dankbarkeit entwickeln wir jeden Tag? Muss der Kühlschrank immer voll sein oder reicht eine Frikadelle vielleicht vom Vortag? Ich sag dir, wenn du die mit Dankbarkeit isst, kann da ruhig noch ein bisschen Schimmelpilz drauf sein, die schmeckt trotzdem. Einigen wird jetzt schlecht, aber egal. Für mich die stärkste Geschichte dazu ist die von Joost Müller-Bohn. Ich glaube, ich habe sie irgendwann mal hier erzählt. Der erzählte, wie er in der kalten Winternacht 1946 im zerbombten Berlin gewesen ist. Sie lagen zu dritt, Mutter und zwei Kinder im Bett. Minus 20, 30 Grad draußen. Bettdecke bis zum Hals. Hunger ohne Ende. Und dann plötzlich sagt er, kriecht meine Mutter unter der Bettdecke hervor. Na, sie haben sich aus Kochbüchern was vorgelesen. Sie hatten nichts zu essen, der Magen knurrte. Und plötzlich legt die Mutter das Buch beiseite, kniet neben dem Bett nieder und fängt an, Gott zu danken für das Essen, was kommt. Dann haben die Kinder gedacht, jetzt ist sie durchgeknallt. Und kurze Zeit später klopft es an der Tür. Da stand ihr Vermieter, der sie aus der Wohnung raushaben wollte, weil die Wohnung Not war knapp. Sie versucht gerade noch, die Tür zuzuhalten, aber da hat er schon den Fuß in der Tür. Und sie sagt, wir werden rausgeschmissen. Und dann sagt er, ich war gerade mit einem Leiterwagen voller Kartoffeln unterwegs. Der ist vor ihrer Haustür zusammengebrochen. Wenn die Kartoffeln nicht sofort reingeholt werden, sind die in 5 Minuten alle erfroren. Dann wurden die Kartoffeln reingeholt und dann hat Joost Müller-Bohn gesagt, dann wurde eine unserer Puppen auseinandergenommen und von dem Stroh wurde ein Feuerchen gemacht und wir hatten Kartoffeln zu essen. Es fing an mit der Dankbarkeit mitten in der Kälte. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mit mir unterwegs ist, das ist eine Hammerbotschaft. Der wird auch durch eine Krisenzeit gut durchkommen, weil er weiß, ich werde versorgen, selbst wenn 5000 Leute nur ein paar Fische und ein paar Brote zur Verfügung haben. Und ich habe noch einen dritten Teil, ein drittes Statement, was er raushaut, was meiner Ansicht nach besonders wichtig auch ist für uns. Die persönliche Hoffnung. Ich bin der Gott, der auch morgen für dich da ist. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ein Forscher in den USA hat Tierversuche mit Ratten gemacht und hat die in ein Wasserbecken getan, das gefüllt war mit Wasser und hat die dann da reingetan. Und es hat 10 Minuten gedauert, dann sind die alle ertrunken. Weil jede Ratte wollte raus, die haben gestrampelt ohne Ende und sind dann so. Und dann hat er einen Test gemacht und hat kurz vorm Ertrinken eine Ratte rausgeholt, hat die kurze Zeit draußen gelassen und dann wieder ins Wasser reingetan. Und diese Ratte, mit denen er das gemacht hat, haben 180 Minuten überlebt. Und das ist geschrieben worden, was Hoffnung mit uns macht. Hoffnung lässt uns selbst in Krisensituationen absolut überleben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Hoffnung habt, nicht nur für das Heute und hier. Ihr seid mehr als eine Ratte. Ich bin gekommen, ich bin auferstanden und ich lebe. Ich bin zu euch gekommen. Eigentlich wollte ich jetzt Fladenbrote verteilen an euch, aber weißt du, wenn du 2 Enkelkinder da hast, dann ist auf einmal alles ganz anders. Dann erlebt jede ist ganz anders, nicht? Aber wir haben das ja im Abendmahl, nicht? Dann haben wir das ja, dass Jesus sagt, ich möchte Hoffnung geben. Das ist mein Brot für euch. Ich gebe mich selbst. Ich bin gekommen. Ich bin der Ich Bin. Ich bin wieder dabei. Ich bin der Gott, der für dich morgen da ist. Welche Hoffnung? Welche Hoffnung? Das Brot des Lebens. Ich glaube, in dieser Zeit, wir brauchen mehr denn je Hoffnung. Wenn du krank bist und kommst mit einer blöden Diagnose vom Arzt, dann brauchst du Hoffnung, dass er da ist. Wenn jemand in deiner Familie krank wird und es in Richtung Sterben geht, dann brauchst du Hoffnung auf die Ewigkeit, sonst kannst du alles andere knicken. Wenn du vielleicht frustriert bist, weil du das Falsche angekreuzt hast am nächsten Sonntagabend nach 18 Uhr, ich sag dir, die Erde wird nicht ruckeln, es geht weiter. Die Frage ist, hast du diese Hoffnung innerlich, dass du sagst, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er selbst im Chaos mit mir unterwegs sein kann. Diese Hoffnung brauchen wir. Du bist mehr als eine Ratte, die ins Wasser geworfen wird und damit vielleicht ein paar Stunden länger überleben kann. Ich glaube, wir brauchen das wieder viel, viel mehr, dass wir diese Hoffnung haben, dass er in Kontrolle ist. Wenn du vielleicht üben willst, gib's mal durch und kannst ein Stück abbrechen. Gib Acht, dass nicht so viel im Zahn hängen bleibt mit dem Fladenbrot. Wäre das einfacher gewesen? Ach ja, gib Acht, nicht nur danach her. Wir haben ja genug hier. Jesus hat ja mehr als genug. Wusstet ihr das? Er hat das im Überfluss. Brot des Lebens für uns. Ich finde das sowas von genial. Er gibt Hoffnung nicht nur für das Heute und Jetzt, sondern auch für das Morgen. Aber dann bleibt das vierte Statement und da müsst ihr noch einen Moment zuhören. Vielleicht könnt ihr viel vergessen. Ihr könnt die Ratten vergessen oder irgendwas anderes, ist mir egal. Aber das vierte Statement ist, wie kann ich dem Ich Bin begegnen, der mich sieht, der da ist? Das Frustrierende an dieser Schriftstelle in Johannes 6. Die Leute haben gegessen, die haben ihn gesehen, sie haben die Heilung erlebt, sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Er sagt, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Herr Jesus, ich sitze in deinem Boot. Ich bin mit deinen Jüngern über dem Wasser und der Sturm ist da und ich stelle dann fest, ich habe gar keinen Glauben, dass er mich wirklich sieht, dass er wirklich an mir interessiert ist, dass er wirklich mit mir unterwegs ist. Ich habe das total verpeilt. Es geht mir ja schon so, wenn mich manche Dinge in dieser Welt richtig aufregen und meinen Blutdruck hochbringen. Habe ich wirklich Glauben, dass Jesus da ist, der mich sieht und der mich tragen will, von Zeit und für Ewigkeit mit mir unterwegs ist? Habe ich diesen Glauben, ja oder nein? Und dann stelle ich fest, ich habe so viele Predigten gehört, ich habe so viel gesehen, ich habe so oft im Gottesdienst gesessen und trotzdem so klein mit Hut und dann willst du auch noch Pastor sein. Paul, dich kann man knicken. Und ich habe gedacht, was muss ich denn tun? Die Frage stellen die frommen Leute dem Herrn Jesus auch, was müssen wir denn tun? Gibt es ja einige, die sagen, du musst deine Sünden dir erstmal vergeben lassen. Wenn wir jetzt gleich sagen, wer möchte mit Jesus mehr unterwegs sein und du kommst dann, das werde ich von dir nicht verlangen, dass du erstmal deine Sünden bekennst. Sonderbar, nicht? Ist so unsere Theologie. Jesus hat die Leute nie nach ihren Sünden gefragt, bevor er mit denen umgegangen ist. Selbst dem Schlitzohrzöllner hat er nicht erstmal die Leviten gelesen. Er hat nicht gesagt, gemacht. Erstens, zweitens, drittens, jetzt müssen wir langsam erstmal bekennen, rauf auf die Knie, dann wird's gehen. Er verlangt auch nicht, dass du auf einmal tierisch fromm sein musst in allen möglichen Dingen. Er stellt im Prinzip gar keinen hohen Level an. Wisst ihr, was der Jesus einfach verlangte dabei? Das ist ganz einfach. Den Vers haben die meisten, die hier sitzen, alle auswendig gelernt. Er sagt, das ist ganz einfach. Ach nee, da hatte ich mir extra noch ein Zitat von Bonhoeffer ausgesucht. Herr Bonhoeffer gelesen, da merkt ihr schon. Wenn man im falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, den Gang in die andere Richtung entgegenzulaufen. Stark, oder? Super Erkenntnis. Also es geht nicht darum, dass ich dich nach deinen Sünden frage, sondern die Sache ist, was sagt der Herr Jesus, wie man zu ihm kommen kann und wie kann man dieses Brot des Lebens wirklich verinnerlichen? Ist jetzt eine gute Fragestellung für alle Frommen, die hier unter uns sind, nicht? Ganz einfach, wir haben Johannes 3, 16. Was steht da? Wie viele ein Sündenbekenntnis abgelegt haben? Wie viele jetzt gute Spenden ans Rote Kreuz gemacht haben, wie viele auf der Straße gewesen sind und haben evangelisiert, wie viele haben. Hier steht ganz einfach, denn so hat Gott die Welt, also auch die Chaoten, sprich wir, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, dass er wirklich in dein Innerstes hinein will, dass er dein Leben prägen und bestimmen will, dass er dir Hoffnung gibt, dass er dich entängstigen will, dass er mit dir unterwegs sein will. Was für eine Sache. Es ist eine ganz einfache Sache, einen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube oder ich glaube nicht. Komische Bedingung, die ihr anstellt. Ich hätte erst mal Gebote euch vorgehalten. Die Frauen müssen gefälligst einen Rock tragen. Also alle, die mit Hosen gekommen sind, ob ihr theologisch sauber seid. Besser wäre noch ein Kopftuch dabei. Wir könnten ganz viele Sachen machen, die wir als Fromme, als Regeln aufgebaut haben. Das Einzige, was Jesus sagt, ist, dass du an ihn glaubst. Und das will ich noch ein bisschen, ja, ich habe es ja oben schon hingeschrieben, nicht an ihn glauben, sondern ich möchte sagen, ihm glauben. Der Teufel glaubt auch an ihn, ja. Aber damit wir den theologisch richtig einsetzen, dass wir ihm glauben, dass er wirklich gekommen ist, um uns zu begegnen in unserer Situation, dass er uns Hoffnung geben wird, egal wie groß das Chaos in dieser Zeit ist. Hey, er ist da. Das ist hammermäßig, oder? Das ist da, egal wie deine Not ist, er kann diese Not verändern. Egal wie. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt innehalte und sage, jetzt bräuchte es eigentlich nur einen Glaubensschritt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann wird es Zeit, dass du ihn heute kennenlernst. Wie macht man das am besten? Indem man mit ihm anfängt zu reden. Gestatten, ich bin Paul, wie heißt du? Ja, das sagt er, ich heiße Jesus. Ist doch gerade drüber gesprochen worden. Weswegen bist du hier? Ja, ich verstehe, ich kenne dich schlecht. Ja, das können wir ändern. Das nennt man beten. Ja, wir formulieren das natürlich frommer. Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Er ist heute hier. Teil 1. Du kannst ihn erfahren und kannst sagen, komm, du kannst hier nach innen kommen, dass das Reich Gottes von innen nach außen in diese Zeit hineinwirkt. Ich habe das notwendig, dass sich das ausbaut. Teil 2. Ich habe von meinem Sohn erzählt. Es führt oft an die Grenzen unseres Daseins heran, wenn die Krisen nicht nur in der Politik da sind, sondern in unser persönliches Leben reinkommen. Wir sind gleich mit einigen Leuten hier und beten. Wo wir sagen, Herr Jesus, du siehst diese Person, blöde Situation, in der er ist, aber du kannst dich erbarmen. Ich möchte heute beten für Menschen, die Heilung brauchen, auch vielleicht von ihrer Seele, wie Elia, die neu aufstehen müssen, um von diesem Brot, Jesus, von diesem Brot des Lebens zu essen. Zeit zum Nachdenken. Kommt und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und wenn dabei noch Sünden vergeben werden, ja, Gott sei Dank, weg damit. Dafür ist Jesus ja gekommen. Aber es fängt an, dass ich einen Glaubensschritt mache. Das Lobpreisteam wird nach vorne kommen. Die werden einige Lieder mit uns singen. Ihr dürft gerne mitsingen, das ist erlaubt. Und dann ist die Frage, stehe ich auf und sage, ich brauche in dieser Zeit ein höheres Maß an Glauben, dass das Reich Gottes innerlich bei mir größer wird und rauswirkt. Ich war etwa 17, 18 Jahre alt, bin von zu Hause raus nach Duisburg zum Studium, hatte meine eigene Bude und dann kriege ich eine Einladung in eine Zeltevangelisation nach Duisburg. Hatte mein kleines 50 Kubik Moped mit kleinem Nummernschild, bin abends hingefahren. Ich weiß nicht mehr, was gepredigt wurde, aber am Ende war, wer diesen Jesus näher kennenlernen will, der soll nach vorne kommen. Nur, ich hatte viele, viele fromme Predigten gehört. Aber da wusste ich jetzt im Moment, muss mein Glaube ganz neu groß werden. Man kannte mich ja nicht in Duisburg. Ich war ja irgend so ein kleiner Studikus. Ich war in Duisburg in einer Stadt und trotzdem merkte ich, wie Angst bei mir hochkam. Nur nicht outen, Paul. Aber dann habe ich mich zusammengerissen und bin nach vorne gegangen. Und dann hat man mit mir gebetet. Ich weiß nicht mehr, was gebetet wurde, aber ich weiß eins ganz genau. Danach kam eine Hoffnung in mich rein. An dieses Ereignis erinnere ich mich. Und ich bin dann wie Easy Rider mit meinem Moped, kleines Nummernschild, ja, kannst dir das vorstellen. Fährst du über die Stadtautobahn, da darf man nämlich mit dem kleinen Nummernschild in Duisburg, dürfte man da drüber fahren, bin ich gefahren und ich wusste, Jesus sieht mich nicht nur, er trägt mich nicht nur, sondern er ist mit mir unterwegs. Und das hat sich bis heute geprägt. Er ist immer da. In der Krise, er ist da. Wenn es gut ist, er ist da. Und vielleicht, wenn es in die Ewigkeit geht, hey, Halleluja, er ist da. Ich gönne euch das jetzt nicht so schnell, wa? Ihr sollt das erst noch alles erleben, wie er uns durch diese Krise in dieser Zeit führt. Ihr sollt erleben, wie er euch Freude gibt. Wenn das Lobpreisteam jetzt spielt und singt und ihr vielleicht mitsingt, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr in Duisburg-Mörs Gebet haben möchtet. Obed steht nicht draußen, aber vielleicht, dass du rausgehst mit einer lebendigen Hoffnung. Sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.